Morgen zusammen und herzlich willkommen zur Predigt. Ihr wundert euch bestimmt, dass es auf diese ungewöhnliche Weise jetzt beginnt, aber die Umstände haben es einfach so mit sich gebracht, dass ich euch auf diese Weise den Einstieg in unsere sechsteilige Predigtreihe der CGI-Werte gebe. Beginnen wollen wir heute mit dem Wert echt sein. Echt sein. Das ist doch etwas, was wir uns alle wünschen. Dass wir uns aufrichtig in die Augen blicken können. Dass wir uns vertrauen können. Dass das stimmt, was wir uns sagen. Ohne Zweifel, ein Klima voller Skepsis schadet natürlich dem Vertrauen und der Gemeinschaft. Wenn man immer nur denken muss, Mensch, wie hat er oder sie das jetzt gemeint? Oder was führt mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin jetzt gerade so im Schilde? Meinen sie das gar nicht so, wie sie es sagen? Nun, wir kennen das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das meint, wenn das Vertrauen einmal erschüttert oder verspielt ist, ist es unmöglich, neu zu vertrauen oder zumindest fällt es schwer, neu Vertrauen zu fassen. Ich möchte die Predigt heute Morgen überschreiben auf dem Weg zu barmherziger und weiser Echtheit. Es heißt in unserem Wert Echtheit, das Evangelium steht und fällt nicht mit einem scheinbar perfekten Leben, sondern durch die Barmherzigkeit Gottes. An dieser Formulierung wird deutlich, was wir mit Echtheit meinen, nämlich barmherzigen Umgang miteinander, weil wir ohne Ausnahme alle ständig die Barmherzigkeit Gottes erleben. Es meint keinesfalls lupenreine Perfektion, klinische Sauberkeit oder so. Lupenreine Perfektion passt zu einem Diamanten, zu einem Edelstein, aber ist letztlich kein adäquates Qualitätsmerkmal für den Gemeindewert Echtheit. Apropos Diamant, apropos Edelstein. So ganz nebenbei, ein Diamant erhält erst durch einen kunstvollen Schliff seinen lupenreinen Wert. Wir alle sind wie Rohdiamanten. Nicht fertig. Eben im Rohzustand. Aber da ist unser Juwelier, der Ahnung hat, unser Juwelier Jesus, der das kostbare Potenzial in jedem von uns, in mir und auch in dir sieht. Und er beginnt, unser Leben zu durchleuchten wie ein Juwelier mit seiner Lupe, den Rohdiamanten anleuchtet und guckt, wo er den ersten Schliff und die folgenden Schliffe ansetzt. Und Jesus tut das auch. Er wird uns formen, er wird uns korrigieren und er wird uns in unserem Leben verändern. Dazu gebraucht er viele, viele, viele Schleifmittel. Umstände, Krankheit, Ermutigung, Rückschläge, so wie das Leben spielt. Und wenn Jesus uns dann einmal dem himmlischen Vater wie einen funkelnden Diamanten präsentiert, dann, oh ja, dann wird das göttliche Urteil sein, lupenrein, perfekt. Aber damit werden wir in unserem irdischen Leben niemals fertig. Nicht wir, mit all unseren Anstrengungen, mit all unserer Intelligenz, mit all unserem Wissen, mit all unserer Intuition, nicht wir machen es. Wir müssen nur eins tun. Jesus unserem Juwelier vertrauen und ihn machen lassen. Und dazu gehört auch zuweilen das Hören und Umsetzen von geschwisterlichen Ratschlägen. Durch die geschwisterlichen Ratschläge, da handelt Jesus auch. Und da schleift er und formt er uns auch. Das passt uns nicht so richtig, aber das gehört dazu, unter anderem. In Matthäus 9, Vers 13 lesen wir, dass Jesus sagt, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort der Schrift gemeint ist. Ich will, so spricht Gott der Herr, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Und dann fährt Jesus fort, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Was war los? Was war der Anlass zu dieser Erklärung, die Jesus abgegeben hat? Nun, Grund des Konfliktes mit den Pharisäern, mit den Frommen, mit der Nachfolge und mit dem Halten der Gebote Gottes besonders ernst und aufrichtig meinten auf ihre Art und Weise. Diesen Männern war die herzliche Gemeinschaft Jesu mit stadtbekannten Sündern und zwielichtigen Gestalten wie Finanzhaien, Terroristen, Zuhältern, Prostituierten und wer noch zu diesen zweifelhaften Personen gehörte, ihnen war das suspekt. Für die Pharisäer bedeutete jeder Einzelne der Genannten ein Brechreiz. Als erklärte Befolger des mosaischen Gesetzes wollten sie nicht durch den Umgang mit diesem Abschaum sich verunreinigen. Sie ekelten sich davor. Deshalb mieden sie strengstens jeden Kontakt. Nach ihrer Meinung wäre durch Gemeinschaft mit diesen zwielichtigen Gestalten, mit diesen ausgewiesenen Sündern, keine Gemeinschaft mit Gott möglich. Denn Gott, natürlich, er ist heilig und sie meinten, er verurteilt die Sünder. Und was war jetzt das Problem? Das Problem war, dass die Pharisäer auf die Einhaltung der Gebote Gottes pochten, aber nur gemäß ihrer eigenen Deutehoheit. Jesus wendet sich gegen diese angemaßte Deutehoheit der Gebote und zeigt an der Bibel, dass im Zweifelsfall der Erhalt des Lebens und die Würdigung des menschlichen Lebens völlig unabhängig von moralischer Schuld und gesellschaftlicher Abgrenzung höher steht als das peinliche Befolgen der Satzungen und Gebote, die Mose gegeben hat. Vor allen Dingen nach der Deutehoheit, die sie als Pharisäer für sich beanspruchten. Gott will Barmherzigkeit und keine Opfer. Wie bitte? Diese Aussage war wie ein rotes Tuch für die Pharisäer. Das ging ja gar nicht. Jesus hat das Gesetz Gottes hochgehalten und seinen tiefen Sinn in jeder Einzelheit total und perfekt erfüllt. Als Einziger. Aber zugleich ist Jesus nicht für den perfekten Befolger des Gesetzes gekommen. Für Menschen, die sich auf ihre Frömmigkeit etwas einbildeten, sondern er ist gerade eben für Sünder, für zwielichtige Gestalten mit zweifelhaftem Leben, mit zweifelhaftem Ruf ist er gekommen. Für Menschen, die wissen und ahnen oder aber auch befürchten, dass da in ihrem Leben und vielleicht verborgen in ihrem Herzen Zerbruch, Verletzung und auch finstere Ecken sind. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben diesen elementaren Grundsatz Gottes vom barmherzigen Umgang miteinander, unabhängig von menschengemachten Kategorien, wirklich verstanden. Seinen Wert erhält der Mensch durch sein Menschsein, weil er eben Mensch ist und kein Tier und kein Abschaum. Ein US-amerikanischer General bezeichnete im Vietnamkrieg die Nordvietnamesen als Ungeziefer. Naja, und ist ja klar, Ungeziefer muss man eben vernichten. Also Napalmbomben und Brandbomben und alle möglichen Bomben und Kriegswaffen sind dann einfach erlaubt, um Ungeziefer zu vernichten. Was passiert hier? Der Mensch wird degradiert, er wird erniedrigt, er wird zum Ungeziefer gemacht. Merkt ihr was? Das ist eine fürchterliche Herabwürdigung des Menschen. Im barmherzigen Umgang zeigen wir dem Menschen seine Würde. Ich achte dich, ich sehe dich, ich höre dich, ich höre dir zu. Ja, ich bin für dich da. Ich gehe dir gegenüber sozusagen in Vorleistung. Ich erwarte keine Leistung von dir. Du musst dir meinen Respekt nicht erst erarbeiten, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sondern ich höre und sehe dich als Mensch in seiner ganzen Würde, die du von Gott bekommen hast. Und zwar bedingungslos. Jesus sagt zum Thema Barmherzigkeit: Seid oder werdet barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas Kapitel 6, Vers 36. Und der Apostel Petrus sagt uns in apostolischer Autorität, in göttlicher Autorität, in 1. Petrus 3, Vers 8: Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Hier sagt die Bibel, wie wir als Gemeindefamilie und Christen miteinander leben sollen. Ein erster Gedanke: Weisheit. Es heißt in der Bibelstelle, die unserem Wert Echtsein zugeordnet ist: Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist, Pünktchen, 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 immer aufrichtig. Jakobus 3, Vers 17 nach der Neuen Leben-Übersetzung. Die Bibelstelle, die zu dem Gemeindewert Echtsein angeführt wird, ja, sie stammt natürlich aus dem Jakobusbrief, wie ich gerade schon sagte. In der Lutherbibel lautet der Satz: Die Weisheit, die von Gott kommt, sei ohne Heuchelei. Die Neues-Leben-Übersetzung, die hier gewählt wurde, übersetzt: Die Weisheit, die von Gott kommt, ist immer aufrichtig. In unserer Erklärung zum Echtsein wird deutlich, was gemeint ist. Und zwar, wir bleiben auch als Christen Menschen mit Fehlern. Keiner ist perfekt. Jeder hat seine Baustellen im Leben. In der Gemeinschaft und in der Gemeindefamilie soll ein Klima und eine Atmosphäre herrschen, wo man ohne Schauspielerei und ohne Maskerade miteinander umgehen kann. Wer spürt: Mensch, ich bin trotz meiner Macken, meiner Finsternisse, meiner Ecken, meiner Baustellen, trotzdem geliebt, geschätzt, der lernt zu vertrauen. Und da, wo das Vertrauen wächst, da schwindet die Distanz und das Misstrauen. Deshalb ist es wichtig, vertrauenswürdige Maßnahmen und ein vertrauenswürdiges Verhalten zueinander auch zu haben und zu entwickeln. Durch Vertrauen wird der Mut gestärkt. Wo wo nötig, über Baustellen zu reden. Weil man weiß, wo Vertrauen ist, da wird man nicht runtergemacht. Da ist man nicht ein Mensch, ein Christ zweiter Ordnung, sondern da begegnet man sich auf Augenhöhe. Da ist man auch bereit, an diesen Baustellen zu arbeiten, sich zu verändern. Und wo das Vertrauen wächst, ihr Lieben, dadurch duftet die Liebe, das Gemeindeleben wie der Duft einer wohlriechenden Salbe, eines wohlriechenden Parfums, der dann als guter Duft ein ganzes, nicht nur ein Badezimmer, sondern ein ganzes Haus durchduftet. Das Bibelzitat in unserem Wert echt sein spricht im Jakobusbrief im Zusammenhang von aufrichtig sein von Weisheit. Weisheit. Es gibt also eine Schnittstelle zwischen Echtheit und Weisheit von Gott. Hier im Jakobusbrief geht es um menschliche und göttliche Weisheit. Göttliche Weisheit ist aufrichtig. Damit ist nicht gemeint, dass Gott weise und aufrichtig ist. Wer wollte das bezweifeln? Ja, natürlich ist Gott weise und aufrichtig. Sondern es meint, ein Christ soll in seinem mitmenschlichen Umgang Gottes Weisheit, die von Gott kommt, anwenden. Und die ist aufrichtig. Gott möchte, dass wir in seinem Sinn aufrichtig sind und aufrichtig miteinander umgehen. Wie heißt es? Die Weisheit aber von oben ist zuerst rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei, wie es in der Übersetzung von Martin Luther heißt. Die Weisheit von oben ist aufrichtig, die Weisheit von oben ist ohne Heuchelei. Da kommen mir zwei Beispiele für Heuchelei und zwei Beispiele von Aufrichtigkeit in den Sinn, wobei ich das Hauptgewicht auf das zweite Beispiel für Aufrichtigkeit legen werde. Die beiden Beispiele für Heuchelei bzw. Unaufrichtigkeit betreffen einmal die Lebensführung der Pharisäer, die Jesus verurteilt, und zum anderen die Heuchelei der Gemeindemitglieder Ananias und Sapphira, die Petrus benennt, aufdeckt und die Gott auch richtet. Nun, ein Beispiel für Aufrichtigkeit. Nathanael, ein aufrichtiger Israelit. Und dann eine zweite Person, die weise und aufrichtige Abigail. Es gibt kein echtes Echtsein ohne die Weisheit, die Gott uns schenkt. Hand aufs Herz, sagt die Bibel. Was ist da in deinem Herzen? Wie und was redest du? Wie lebst du? Sind dein Leben und dein Reden identisch? Und wenn nein, hey, warum nicht? Wenn ja, hey, dann sei nicht stolz, sondern gib Gott die Ehre. Denn was hast du, was du nicht von ihm, deinem Herrn, geschenkt bekommen hast? Und wenn du alles geschenkt bekommen hast, worauf bist du dann stolz? Jetzt möchte ich mit euch zu dem zweiten Beispiel von Aufrichtsein, von Echtsein gehen. Ich möchte euch jetzt Abigail vorstellen. Eine Frau, die klug und weise ist, bei der wir dieses Echtsein erkennen können. Dazu müssten wir jetzt das spannende und unheimlich interessante Kapitel aus dem ersten Buch Samuel lesen, Kapitel 25. Aber das würde unseren Zeitrahmen sprengen. Lest mal 1. Samuel, Kapitel 25. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Es geht hier in diesem Kapitel um ein Ehepaar, um Nabal und Abigail und um David, der uns hier als ein Hitzkopf entgegentritt. Und wenn wir den Abschnitt über wahre und falsche Weisheit aus dem Jakobusbrief neben die Geschichte von Abigail, Nabal und David legen und vergleichen, dann stellen wir erstaunt fest, da passt was. Der Jakobusbrief belichtet das kluge und weise Handeln Abigails und verurteilt die Herangehensweise von Nabal und auch von David. Abigail, eine Frau, die uns ein Beispiel für Echtsein durch ihr weises Handeln gibt. Eine Frau, die es echt drauf hat. Abigail und Nabal, dieses Ehepaar, größer könnte der Gegensatz zwischen ihnen vom Charakter auftreten und benehmen nicht sein. Die Geschichte beginnt damit, dass der Prophet Samuel, der geistliche Mentor, der Richter Davids und auch ganz Israels, dass er gestorben ist. Und ganz Israel beklagt diesen wertvollen Leiter. David war der von Gott designierte König, aber gewissermaßen im Exil, auf der Flucht vor dem tödlichen Hass des noch regierenden König Saul. Und David hielt sich mit seinen Männern in der Wüste Maon auf. Und unter dem Verfolgungsdruck und unter Nahrungs- und Ernährungs- und Versorgungsmangel bat er durch Boten höflich dem Nabal, einen sehr wohlhabenden Mann, der in der Nähe gerade anlässlich der jährlichen Schafschur auch ein Fest feierte, er bat ihn durch seine Boten höflich um Versorgung. Und er ließ ihn daran erinnern, dass er mit seinen Leuten für seine Sicherheit und den Schutz seines Eigentums gesorgt hat und dabei völlig unentgeltlich war. Was macht Nabal? Nabal, so berichtet es eine andere Übersetzung, ich denke, es ist die Elberfelder, Nabal schreit die Boten Davids an. Er verweigert sich dieser Bitte Davids mit äußerster Verachtung und Geringschätzung. Er schrie die Boten an und bezeichnete David als dahergelaufenen Schmarotzer und einen Taugenichts, von dem man eigentlich nichts Gutes erwarten konnte. Ein Herumtreiber. Die Boten kommen zurück, erstatten David Bericht und dem platzt also absolut der Kragen. Der kriegt einen dicken Hals, der läuft rot an. Der ist über das unflätige Verhalten von Nabal, obwohl er ja höflich angefragt hat, dermaßen verärgert, dass er beschloss, mit blutiger Gewalt sich das zu nehmen, was ihm Nabal verweigert hatte. Und wie geht die Geschichte weiter? Na gut, mit 400 Leuten und gezückten Schwertern, angeheizt durch den Ärger von David, marschieren 400 Leute, 200 bleiben zurück als Schutz für das Lager, marschieren in Richtung Nabal. In der Zwischenzeit erfährt Abigail, die Frau von Nabal, durch einen Bediensteten von der Reaktion ihres Mannes. Und sie begreift sofort, hier geht es um Leben und Tod. David, der fackelt nicht lange. Es geht hier um alles oder nichts. Deshalb reagiert sie schnell und auch weise. Sie sagt Nabal nichts. Sie weiß, es hat in dieser bedrohlichen Lage keinen Wert. Sie würde auf taube Ohren und noch weiteres Herumgeschreie stoßen. Es würde nur Zeit vergeuden. Also versucht sie, das Schlimmste abzuwenden. Sie beauftragt ihre Bediensteten und nimmt Lebensmittelvorräte in ausreichender Menge mit und trifft dann auf Davids heranrückende Kolonne, die ihre Schwerter gezückt hatten. Sie fleht ihn an, ihren Ehemann und seine Bediensteten nicht zu töten. Nabal sei genau so wie sein Name, nämlich ein Verrückter. Sie nimmt das Versagen ihres Mannes auf ihre eigene, auf ihr eigenes Herz, auf sich. Und sie bittet um Vergebung. Sie bittet David um Vergebung. Sie fährt fort. Sie wisse, dass Gott einen Plan mit David habe, dass Gott David segnen und zum wirklichen König machen würde. Den verrückten Nabal umzubringen, würde nur unnötig das Gewissen eines designierten Königs belasten. Ein unbedachter Racheakt würde eines Königs unwürdig sein. Sie packte ihn also an seinem Gewissen und an seinem Ehrgefühl. Von ihrer Weisheit stark beeindruckt, folgt David ihrem Rat und sieht von der Rache ab und nimmt dankbar die Lebensmittel an. Dann, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, dann lobt David Gott. Er sieht hinter dem weisen Handeln von Abigail Gottes Vorsehung. Er lobt Gott dafür, dass er Abigail gebraucht hat, um ihn von seiner Bluttat abzuhalten. Abigail macht sich auf den Heimweg und zu Hause angekommen, berichtet sie zunächst Nabal nichts. Erst am nächsten Tag von den ganzen Vorgängen, als der mittlerweile seinen Alkoholrausch ausgeschlafen hat. Und sie berichtet ihm, wie knapp er Davids Bluttat entkommen ist. Nicht nur er, sondern alle seine Bediensteten. Und da begreift dieser Mann schlagartig, was er für einen Riesenbock geschossen hat. Und er ist so geschockt, dass er einen Herzanfall oder einen Schlaganfall erleidet und Tage später verstirbt. David sieht in diesen Ereignissen ein Zeichen Gottes. Von der Schönheit und Klugheit Abigails beeindruckt, bietet er ihr die Ehe an, was die Abigail glücklich annimmt. Die Geschichte geht noch weiter, aber soweit nur bis hierher. Abigail, eine Frau, die etwas drauf hat. Was hatte sie denn drauf? Was war denn echt bei ihr? Ihre Echtheit ist eine weise Herzenshaltung. Keine To-Do-Liste, die man peinlich abarbeitet, um dann irgendwie doch echt zu sein. Das ist eine Weisheit, die dann Gott schenkt, die nicht heuchelt, die aufrichtig ist, die die Wahrheit nicht verfälscht oder leugnet. Wenn du den Herrn Jesus in deinem Leben hast, wenn er dein Kapitän ist, dein Juwelier, dein Steuermann, dein Herr, dein Heiland, hast du die beste Voraussetzung, dass dein Leben echt ist und echt wird. Nein, du bist nicht fertig. Du bist keine Superchristin und kein Superchrist. Aber du kannst dem vertrauen, der gesagt hat, meine Tochter, mein Sohn, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Vertrau dich Jesus an, jeden Tag. Lass seine Wahrheit, die Wahrheit der Bibel, dein Leben ausfüllen und durchfluten. Und dann gehe den Weg, den Jesus, das Wort Gottes, der Ratschlag, der weise Ratschlag der Geschwister, dir zeigt. Höre auf die Tipps von Menschen. Lass dir etwas sagen. Sei nicht der ewige Besserwissi. Das steht dir nicht gut und das hebt auch dein Ansehen bei deinen Mitchristen nicht. Nimm Rat an. Gib nach. Sei demütig. Bleibe freundlich. Sei dem Herrn Jesus gehorsam. Sei barmherzig, wie Gott mit dir barmherzig ist. Dann bist du auf einem guten Weg. Echt sein gelingt nur mit Jesus, der die Weisheit Gottes ist, der dich weise macht. Lass ihn heran, herein, an und in dein Leben. So wirst du der Mensch, der Gott gefällt. Ein Mensch, der echt ist. Ein Mensch, der aufrichtig ist. Ein Mensch, der nicht heuchelt, weil er es nicht nötig hat. Gott sieht gutes, wertvolles Potenzial in dir. Und das möchte er entwickeln. Wie ein Rohdiamanten, dem der Schliff noch fehlt. Er sieht auch Negatives und Bedenkliches in dir. Das möchte er tilgen oder zumindest minimieren, abschleifen. Mit Gottes Hilfe kannst du zu dem Menschen werden, den er schon jetzt in dir sieht. Ein funkelnder Diamant, lupenrein. Ein Mensch, der weise ist in seinem Echtsein. Mein Lieber, meine Liebe, wie geht es dir am Ende dieser Predigt? War etwas für dich dabei?